Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Noch immer und immer öfter erfahren Menschen mit einer jüngeren Migrationsgeschichte in Deutschland Alltagsdiskriminierung. Bei der Wohnungssuche, bei der Arbeit oder bei Arztbesuchen. Wie aber können wir von den Gefühlen, die durch diese Erfahrung und durch die Erfahrung der Migration, des Exils, der Fremdheit und der Alltagsdiskriminierung geprägt werden, überhaupt erzählen? Darüber möchte ich heute mit Mohammad Zahangi sprechen. Er ist Historiker am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität in Berlin. Und er hat gerade eine Emotionsgeschichte der Migration veröffentlicht. Herr Zahangi, wenn wir über Migration reden, reden wir normalerweise über Verfahren, über Höchstgrenzen, Maßnahmen, über Daten. In dem Jahresbericht hat die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ferda Atermann kürzlich gesagt, mehr Menschen als je zuvor bekommen die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung und Radikalisierung unmittelbar zu spüren. Das heißt auf der einen Seite, dass die das erfahren in ihrem Alltag durch Handlungen. Das heißt aber auch das Spüren, dass sie es emotional erleben. Warum ist Ihnen diese emotionale Seite so wichtig?
Mir war es wichtig, weil die Zeit der Emotion nicht einfach nur heute ist und heute erlebt wird, sondern dass sie auch weit zurückgeht. Also dass diese Emotionen über Jahre geprägt wurden und auch generationell weitergegeben wurden. Und daher hat es mich aus historischer Sichtweise interessiert.
Bevor wir auf die Geschichte der Emotionen und der Migration zu sprechen kommen, teilen Sie da eigentlich den Befund von Ferda Atermann, dass die zunehmende Radikalisierung und auch Polarisierung der Gesellschaft deutlicher zu spüren ist?
Ja, wobei es bei mir wahrscheinlich eher etwas gefühlt ist, weil ich nicht über die Daten verfüge, die Frau Atermann vorliegen hat. Aber natürlich, für mich gibt es keinen Grund, die zu bezweifeln. Das Interessante ist, dass es wirklich spürbar ist, habe ich auch, wenn ich eine kurze Anekdote erzählen kann. Das war kurz nachdem diese Remigrationspläne veröffentlicht wurden oder bekannt geworden sind. Das war auch kurz während eines Streiks hier in Berlin.
Anfang des letzten Jahres.
Genau, während der S-Bahn, also die Deutsche Bahn gestreikt. War das so, dass ich anstatt mit der S-Bahn halt Umwege über U-Bahn fahren musste. Und dann kam ein junger Mann mit seiner Freundin rein, ein junger weißer Mann, und der stieg ein und war schon laut. Und plötzlich fing er aber auch an, also nachdem er sehr viele Verschwörungstheorien von sich gegeben hat, fing er dann an, mich zu provozieren. Und ich ließ mich erstmal nicht provozieren, bis zu einem Punkt, dann kamen nämlich ganz schlimme rechtsradikale Ansichten über Volk und darüber, dass die Ausländer hier den Volkskörper bedrohen oder die Reinheit des Volkes. Und als ich ihn dann darauf angesprochen habe und ihn gebeten habe, so etwas nicht zu sagen, hat er mir ins Gesicht gespuckt. Und die Sache an sich, erstmal finde ich, passiert. Das ist jetzt nicht das, worüber ich reden möchte, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass es nicht nur er ist, der spuckt. Und ich hatte einfach das Gefühl, es ist ein junger Mann in einer anderen Situation, würde wahrscheinlich in einem meiner Seminare sitzen. Das, was ich gedacht habe, ist, dass die Rhetorik der letzten Zeit, dieses Denken in Grenzen und Abschotten und Abgrenzen, diese Härte, die auch von Ampelregierungen immer wieder betont wird, dass sie letztendlich auch dazu führt, dass diese Art von Gefühlen, also Hass und Ekel gegenüber das, was als fremd wahrgenommen wird, sich tatsächlich festsetzt, auch bei der nicht weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Kann es auch sein, dass das durch wirklich verabscheuenswürdige Taten sich trotzdem eine Art von Normalisierung ereignet? Also wir erinnern an diese Gesänge da bei einer Party auf Sylt, wo wirklich skandiert wurde, Ausländer raus, ganz schlimm. Aber auf einer Party, ja, auf einer Party. Also das ist doch eigentlich dann schon unter Leuten, die sich amüsieren wollen. Das ist ja keine politische Aktion im Grunde genommen.
Ja, ich fand es auch erstaunlich. Also auf der einen Seite gab es halt JournalistInnen und PolitikerInnen, die so gesagt haben, wo ist denn das große Aufregung? Auf der anderen Seite gab es endlich mal auch einen kleineren Aufschrei. Das, was diese jungen, schönen und reichen Menschen dort gesungen haben, das hat eine Geschichte. Und würden sie ein bisschen weiter zurückgehen, dann würden sie bei Hoyerswerda landen. Und ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, ob es denn allen bewusst war, was für eine Geschichte dieser Song hat, den sie singen. Und bei denen es bewusst war, gut, die stehen ja auch in dieser Tradition.
Wie hat denn dieser Begriff, den Sie schon gesagt haben, Remigration, die Gefühlslagen verändert? Wenn man jetzt so eine Geschichte der Emotionsfragen in der Migration sich anschaut, dann könnte man ja auch dazu kommen, eine Geschichte der Gegenwart mitzuerzählen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, auf der einen Seite ist es sozusagen eigentlich in der Logik dieser Entwicklung der letzten Jahre. Also Es gibt ein tolles Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe. Und ich finde, eines der wichtigsten Bücher, die geschrieben wurden, das ist von Volker Heinz und Frank Wolf und Hinter Mauern. Und die haben diese wundervolle Theorie, dass wenn wir uns immer mehr abschotten, immer mehr versuchen, sozusagen hinter Mauern zu leben, immer mehr versuchen, uns dadurch Sicherheit zu verschaffen, dass das auf die Menschen, die hinter diesen Mauern sind, total stark einwirkt. Das heißt, diese Gefühle gegenüber Fremden, Hass, Ekel, auch Angst, vor allem Angst, die wurden meines Erachtens schon seit den 80ern geprägt durch zum Beispiel Kohls Politik, seine sogenannte Ausländerpolitik, die ja im Kern darauf bestand, dass abgeschottet wird, abgeschreckt wird und auch, dass die Rückführung erleichtert wird, dass diese Art von Politik schon lange in die Gesellschaft hineingewirkt hat. Und letztendlich dann nochmal stärker radikalisiert wurde durch die AfD und die sogenannten Remigrationspläne.
Ja, und Alice Weidels Rede von den Kopftuchmädchen und den alimentierten Messermännern, ne?
Genau. Ich habe diese Rede jetzt mir auch viel öfter angeschaut und jetzt ohne dramatisch zu klingen, aber ich bin immer wieder erschreckt, auch mit wie viel Ekel und Hass sie spricht. Also nicht nur diese Rede an sich, sondern die Art und Weise, wie sie performt. Fand ich erschreckend, aber letztendlich auch logisch, weil sie eigentlich in dieser Entwicklung ist, die von Kohl über das sogenannte Heidelberger Manifest.
Was ist das Heidelberger Manifest?
Da haben sich einige hochrangige und auch damals bekannte Universitätsprofessoren, und es waren wirklich nur Männer, zusammengesetzt und ein Manifest aufgesetzt, in dem sie sich letztendlich gegen die Migration und Einwanderung nach Deutschland dagegen gestellt haben. Und einer der Argumente dafür war, dass sozusagen das deutsche Volk, wirklich das Volk, also sozusagen auch der Volkskörper dadurch bedroht sei. Und dieser Gedanke ist ja auch ein Gedanke, der sich letztendlich auch von Sarrazin, auch die Zeit dazwischen,
Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab.
Genau, das sind ja diese Kerngedanken, dieses völkische Denken, was Sarrazin ja auch salonfähig gemacht hat und letztendlich auch Grundlage des Denkens der Partei von Alice Weidel und aber auch Alice Weidel selbst bildet.
Sie haben an einer sehr pointierten Stelle in Ihrem Buch geschrieben, am Ende gewinnt die AfD, genauer, sie hat schon gewonnen, weil die Regierung ihre Themen und Lösungen zum großen Teil übernommen hat. Damit meinen Sie die Verschärfung der Asylgesetzgebung oder Anwendung der Asylgesetzgebung, die dauernde Debatte über, wir müssen auch abschieben und sowas. Was hat sich da ereignet?
Dadurch, dass die bürgerlich-liberalen Parteien oder auch linken Parteien, teilweise links wie die Grüne, letztendlich die Themen der AfD übernehmen und auch die Lösungen der AfD. Also, dass der deutsche Kanzler, der SPD-Kanzler, der Kanzler der Ampelpartei ein Interview gibt, in dem er sagt, dass wir in großem Maße abschieben müssen, dass wir diese Härte ertragen müssen. Überhaupt immer wieder von Härte gesprochen wird gegen Menschen, die hierher kommen. Und letztendlich aber auch nicht klar kommuniziert, dass seine Abschiebungspläne, übrigens diese Asylgesetze, werden ja immer wieder verschärft. Also auch von 2015 an werden sie immer wieder verschärft. Und es geht immer wieder darum, um Erleichterung der Abschiebung. Es geht immer wieder darum, sogenannte Anreize nicht zu schaffen, indem das Leben der Migrantinnen oder der asylsuchenden Menschen hier erschwert wird. Und die Forschung widerspricht dem immer wieder. Die Forschung widerspricht dem, dass das keine große Auswirkung darauf hat. Dennoch werden diese Themen öffentlich immer wieder debattiert. Sie werden rhetorisch immer wieder zugespitzt. Und das führt am Ende dazu, dass genau diese Gefühle gegen Menschen mit Migrationsgeschichte immer wieder verstärkt werden. Gefühle des Hasses, des Ekels und der Angst.
Das sind die zentralen Gefühle, die Sie eben in der Emotionsgeschichte der Migration thematisieren. Also es sind im Grunde genommen Emotionen der Ausgrenzungserfahrung, sozusagen ist die Innenseite der objektiv wahrnehmbaren Ausgrenzung in sozialen Praktiken. Ne? Wenn Sie sich dieser Geschichte nähern, was sind die zentralen Motive, die Sie durch die Zeit hin untersuchen oder die zentralen Emotionsmotive?
Eigentlich hatte ich vor, zuerst nur zu schauen, welche Gefühle durch die Erfahrung der Diskriminierung entstehen. Also Uffe Jensen hat ein wundervolles Buch geschrieben, er nennt es Zornpolitik. Und darum geht es darum, dass er untersucht, inwieweit die Gefühle, die von Menschen, die diskriminieren, wie diese Gefühle geprägt werden und dass die Gefühle getragen werden von Hass und Zorn und Ekel. Ich hatte gedacht, wie wäre es, wenn ich die Perspektive umdrehe und danach frage, was die Menschen, die diesen Hass, diesen Zorn ausgesetzt sind, fühlen und wie sich sozusagen ihre Gefühlsökonomie entwickelt, wie ihre Gefühle geprägt werden dadurch. Und dann habe ich aber gemerkt, dass zur Erfahrung der Migration viel mehr gehört, als nur als diskriminierende Objekte wahrgenommen zu sein oder sich selbst so wahrzunehmen. Und habe dann angefangen, auch über Gefühle wie Hoffnung oder das Gefühl der Geborgenheit nachzudenken und auch darüber dann, vor allem was das Gefühl der Hoffnung betrifft. Ernst Bloch hat diese große Studie vorgelegt, das Prinzip Hoffnung, und das war für mich interessant zu schauen, inwieweit die Hoffnung mit der Migrationserfahrung zusammenhängt und wie die dann geprägt wird und auch sich historisch entwickelt.
Wenn Sie diese Gefühlsgeschichte, auf die wir gleich noch eingehen werden, schreiben, dann brauchen Sie ja auch ein Konzept von Emotionen. Also normalerweise sagt man ja immer, Emotion ist gegenüber dem Verstand das Irrationale, das, was uns sozusagen überrollt, was wir gar nicht tun können. Was für ein Verständnis von Emotionen liegt Ihren Untersuchungen und Ihren Beobachtungen denn zugrunde?
Also ausgehend gehe ich von einer sozialkonstruktivistischen Ansicht von Emotionen. Es gibt ja diese zwei großen Schulen. Es gibt einmal diejenigen, die davon ausgehen, dass Emotionen universell sind, dass wir sie von Anfang an haben, dass sie evolutionär sind und auch letztendlich damit sind wir geboren und deswegen fühlen alle Menschen gleich. Und da gab es ja auch Paul Ekman, einer der großen Emotionsforscher, der diesen Universalismus auch berühmt und bekannt gemacht hat. Und
ja, der hat so Mikroemotionen wahrgenommen in Gesichtern, bevor das überhaupt kognitiv erfahrbar war, haben Menschen schon durch eine sehr genaue Analyse ihrer Gesichtsreaktionen Ekel, Angst oder sonst was geäußert.
Genau. Und dann gab es ja auch irgendwann sogar eine Serie über ihn. Also letztendlich nicht direkt ihn, aber die Figur war an ihn angelehnt. Die hieß ja Lie to Me und dann ging es um diese Firma, die überall Lügen erkannt hat, was sehr interessant ist. Aber dieser Theorie haben zuerst EthnologInnen widersprochen und auch aus der Geschichtswissenschaft, vor allem der Mediavistik, die haben den widersprochen. Und dann gab es aber auch einen Widerspruch auch aus der Psychologie. Und ich befasse mich vor allem mit der Theorie des sogenannten Core-Effekts von James A. Russell und vor allem von dieser Feldman Barrett, die davon ausgehen, dass wir sozusagen eigentlich in so einem emotionalen Grundrauschen sind jeden Tag und dass diese Emotionen, dass es eher Stimmungen sind, die je nach Intensität irgendwann auch als Emotion wahrnehmbar sind, aber die Art und Weise, wie wir sozusagen dieses Gefühl beschreiben, die ist sozial konstruktivistisch, die ist abhängig von Kulturen. Letztendlich ist die Art und Weise, wie ich fühle und die Art und Weise, wie ich diesem Gefühl Ausdruck verleihe und welchen Begriff ich diesem Gefühl gebe, ist abhängig von meiner Stellung im sozialen Feld. Also abhängig auch von meiner Zugehörigkeit.
Und Überzeugungen auch.
Genau, Werten, Moralvorstellungen vor allem.
Zum Beispiel, also ich meine, es ist ja absurd zu sagen, Emotionen seien irrational, wenn man gerade sagt, naja, es gibt eine ganze Reihe von Emotionen, die hochrational sind, weil sie zum Beispiel Urteile enthalten. Also gerade moralische Gefühle wie eine Empörung oder sowas ist ein moralisches Urteil, das sich Ausdruck in einer Emotion findet.
Ja, also ich glaube nicht, dass ein Mensch rational sein kann ohne Gefühle. Ich glaube, dass wir den Gedanken vom Gefühl gar nicht trennen können. Das funktioniert nicht, weil wir ständig fühlen. Und ich glaube auch, also bei mir ist es oft so, dass es zwar nicht sehr schwankt, aber manchmal sind auch meine Urteile abhängig von der Art und Weise, wie ich mich an dem Tag fühle, in dem ich diese Urteile treffe.
Wie wichtig sind denn sowas wie Emotionsgemeinschaften, die sich womöglich dann bilden, weil Emotionen, wie Sie gerade gesagt haben, in sozialen Kontexten gelernt werden? Dazu gehören Schulen, Sportvereine, Kirchen, Moscheen, Synagogen, Freundeskreise und Familien.
Sehr wichtig. Emotionen werden ja in diesen Institutionen oder sozialen Systemen geprägt. Zum Beispiel Familie. Dort lernen wir Emotionen und auch Ausdruck von Emotionen. Aber letztendlich gibt es auch, wie Sie auch sagten, in der Schule gibt es ja dann Emotionsgemeinschaften. Das heißt, es sind Gemeinschaften, in denen wir letztendlich ähnlich fühlen, dass unsere Gefühle dort ähnlich geprägt werden. Und wir würden diesen Gemeinschaften nicht beiwohnen, wenn wir merken, dass die Gefühle sich sozusagen, jetzt salopp gesagt, nicht decken.
Kann man denn sagen, dass sich eine Emotionsgemeinschaft bildet, die man nennen könnte Menschen mit einer Migrationsgeschichte?
Ja, wobei es natürlich dort auch divers ist. Aber zum Beispiel die Wahrnehmung und die Beschreibung von rassistischen Erfahrungen, die Erfahrung von so der zweiten Generation wie mir ist halt so, dass die Elterngeneration wenig über Rassismus spricht und auch wenig von der Erfahrung von Rassismus. Und dann auch wiederum die Generation, die nach mir kam und dritte und vierte Generation, die schon länger hier leben, auch sozial aufgestiegen sind und sich in Gemeinschaften bewegen, die von einigen Vogue genannt werden. Aber die haben natürlich andere Emotionskonzepte auf Rassismus. Das heißt, man wirft ihnen zwar vor, sie sind sensibler, aber letztendlich geht es darum, dass sie vielleicht einfach ein anderes Emotionskonzept von Rassismus haben als die Eltern- und Großelterngeneration.
Wie könnte das aussehen?
Also wie gesagt, wenn ich mit meiner Mutter spreche und sie von Erfahrungen spricht, die wir heute als rassistisch wahrnehmen, die auch rassistisch waren und auch sind, nur die Elterngeneration nicht zum einen auch das Wissen natürlich anders war, das Wissen um Rassismus, aber auch das Fühlen und das Wahrnehmen von Rassismus. Wenn wir unseren Emotionen Begriffe geben, also dieses emotionale Grundrauschen, wenn ich zum Beispiel etwas sehr Unangenehmes und sehr Angespanntes in der Magengegend fühle und es als Wut oder als Angst beschreibe, dann greife ich auf ein Emotionskonzept zu, das sich gebildet hat im Laufe meines Lebens, gebildet hat vor allem aufgrund meiner Erfahrungen. Dadurch, wenn ich dann irgendwann gelernt habe, dass dieses bestimmte Gefühl nichts anderes sein kann als Rassismus, was ich gerade erfahre, dann ist das mein Emotionskonzept.
Können Sie dafür ein Beispiel geben? Weil es ist natürlich auf der einen Seite so, dass man sagt, naja, Gefühle entstehen ja ad hoc in Situationen. Sie sagen, man hat ein Gefühlskonzept gelernt und ordnet dann die Situation diesem Gefühlskonzept zu und sagt dann, das war eine rassistische Erfahrung, deswegen bin ich gekränkt, zornig oder schwermütig.
Gerne. Ich beginne mit einem Erlebnis, das ich als Kind hatte. Vom Balkon aus habe ich Kinder spielen sehen und habe sie gefragt, ob ich mitspielen darf. Und sie meinten dann, nein, mit Ausländerkindern spielen wir nicht. Und das ist sozusagen für mich eine Art Grunderfahrung, die sich dann immer wiederholt hat in den folgenden Jahren. Ein Konzept hat sich dann gebildet, aufgrund meines Andersseins oder meines Andersgemachtseins werde ich ausgeschlossen. Das ist einer der Beispiele, die ich da nennen kann. Und dieses Emotionskonzept von Ausgeschlossensein aufgrund von meinem Anderssein, das wirkt sich dann auf andere Gefühle aus, zum Beispiel auf Wut, auf Traurigkeit, letztendlich Melancholie und auch auf Angst.
Inwiefern genau?
Zum Beispiel dieses Emotionskonzept des Ausgeschlossenseins, wo auch Zorn dazugehört, zum Beispiel die Erfahrung des Ausgeschlossenseins ist gekoppelt mit der Instanz auch von Zorn. Das heißt letztendlich, ich spüre, dass ich an einem bestimmten Moment ausgeschlossen bin und das verbindet sich sozusagen mit einem Emotionskonzept von Zorn, Zorn auf diese Situation, dass ich ausgeschlossen bin.
Inwiefern prägt denn dann diese Erfahrung und auch diese Geschichte der Gefühle der Migration die Identität der handelnden Person? Weil Identität ist heute eine zentrale Kategorie geworden. Jeder geht so mit seiner Geschichte, mit seiner Identität in bestimmte Diskurssituationen, beansprucht Rederechte und sowas. Auf der einen Seite ist das natürlich klar, wir sind, wer wir sind, weil wir die und die Geschichte haben. Und diese Geschichte ist auch eine Emotionsgeschichte, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, Sie sind ja jetzt als Wissenschaftler in einem ganz anderen Kontext eigentlich als das Kind auf dem Balkon.
Ja, ich arbeite eigentlich gar nicht mit dem Konzept von Identität, weil für mich ist dieses Konzept analytisch etwas unklar. Deswegen arbeite ich eigentlich eher mit Bourdieus Habitus- und Feldtheorie. Daran finde ich halt interessant, dass, und das ist für mich auch nachvollziehbar, dass das, was wir heute sind, auf Erfahrung und auch auf körperlich wahrgenommene Erfahrungen stattfinden. Also letztendlich diese leibgewordene Geschichte, die Bourdieu ja auch mit dem Habitus ja auch beschreibt und die meiner Meinung nach ergänzt sich sehr gut mit der Emotionstheorie. Emotionstheorie geht ja auch davon aus, dass Erfahrungen dafür sorgen, dass die Gefühle dann in unserem Kopf verschaltet werden und bei Bourdieu ist es auch ähnlich.
Und dann könnte man ja sagen, Habitus ist ja etwas, was Menschen aus sozialen Klassen eigentlich rauszieht. Ja. Und Identität ist etwas, was sie in sozialen Klassen festtackert.
Ja, doch, genau. Ja,
und dann wäre dieser Habitus-Begriff aber interessant, ob der im Laufe dieser Gefühlsgeschichte halt immer neue Formen annimmt. Sie haben das ja eben schon an diesen Generationsfragen gesagt. Mhm. Aber was ist da sozusagen im Augenblick der entscheidende Habitus, der sich herausgebildet hat?
Ich glaube, es kommt darauf an, welches Feld wir gehen. Also das, was vor allem auch sichtbarer ist, ist das, was auch Identitätspolitik genannt wird und was teilweise auch viel auf Kritik stößt, wobei es eigentlich nur um diese Aushandlung von SprecherInnenpositionen geht. Und wenn wir weiter zurückschauen, also ich zitiere in dem Buch auch Aris Örin, das ist ein türkisch-deutscher Dichter und Intellektueller, der meinte, dass die Generation von heute letztendlich die gleichen Kämpfe fortführt wie seine Generation. Also es geht um Anerkennung und auch um Zugehörigkeit. Also ich glaube, diese Kämpfe sind gleich geblieben. Nur die Art und Weise, wie sie eingefordert werden, sind selbstbewusster und auch lauter.
Ja, die Frage ist aber, warum müssen eigentlich immer die gleichen Kämpfe gekämpft werden in einer Gesellschaft, die sich eigentlich als Einwanderungsgesellschaft verstehen müsste?
Ja, ich denke aber auch nicht in allen sozialen Systemen sieht sie sich als Einwanderungsgesellschaft. Also ich denke in der Politik, es ist auf jeden Fall rhetorisch eine Einwanderungsgesellschaft. Wenn wir wirklich dann in der Sachdimension schauen, das ist ja diese Theorie der postmigrantischen Gesellschaft, was ja auch Einwanderungsgesellschaft heißt, die Idee, dass sich durch Einwanderung die gesamte Gesellschaft verändert hat, was in vielen Systemen auch Sinn macht. Da gab es Veränderungen, aber in vielen anderen wiederum nicht. Und warum die gleichen Kämpfe immer noch gekämpft werden, ich denke mal, wenn es immer noch Politiker wie Jens Spahn gibt, die in der heutigen Zeit, der Politiker der CDU in der heutigen Zeit, davon spricht, das war jetzt ein paar Monate her, davon spricht, dass Migrantinnen und Migranten dann, wenn sie über die Grenzen wollen, auch mit Gewalt zurückgehalten werden sollen. Wenn immer wieder diese Ideen immer wieder aufkommen und vor allem von großen bürgerlichen und auch Volksparteien, dann kann man sich, glaube ich, ausmalen, warum es keinen Fortschritt gibt in dem Gedanken, dass es ein Einwanderungsland ist.
Welche zentralen Veränderungspunkte in der jüngeren Migrationsgeschichte haben denn besondere Auswirkungen auf eine Emotionsgeschichte der Migration gehabt? Also zum Beispiel Anwerbestopp 73, war das etwas? Erst wurden die Arbeiter angeworben und dann gab es eine Ölkrise, Wirtschaftskrise und plötzlich war ein Anwerbestopp da. Welche Auswirkungen hat so eine Erfahrung, wenn man das dann liest, jetzt seid ihr nicht mehr gewollt und da kann man noch so sehr sagen, am Anfang sollten Arbeiter kommen, dann kamen Menschen. Ne? Das kann man ja immer rückblickend und schön sagen, aber gibt es da solche zentralen Punkte?
Ja, ich denke schon, dass auch der Anwerbestopp einer dieser zentralen Punkte ist. Dass Menschen, die hier arbeiten, von Anfang an auch das Gefühl gegeben wurde, eigentlich seid ihr nur hier zum Arbeiten und irgendwann geht ihr. Das war ja so eine Art Migration, ich glaube, es war wahrscheinlich Klaus Bade, der das Wort von Nicht-Migrationsland oder Nicht-Einwanderungsland geprägt hat. Wenn Menschen da sind und auf Koffern sitzen und nur noch darauf warten, zurückzugehen und dann aber schon sehr lange hier leben und Menschen über Generationen hier leben und das Gefühl, dass sie zurückgehen müssen, ja auch bleibt. Also wenn Menschen wie ich oder unsere Eltern immer wieder gefragt werden, wann geht ihr zurück, das ist ja dieser Grundgedanke von damals, dass diese Menschen nur da sind, um zurückzugehen. Und wenn der Kanzler sich hinstellt und sagt, Deutschland muss hart sein gegenüber den Menschen, die hierher kommen, aber kein Bleiberecht haben, aber wir sind offen und modern für Menschen, die hier kommen und arbeiten. Das heißt, wenn Menschen ihre Funktion als Glieder in der Wertschöpfungskette, wenn diese Seite angenommen wird und die andere Seite nicht, dann prägt das die Emotionsökonomie von Migrantinnen und Migranten.
Der zentrale Kipppunkt war dann eben nicht 73, vielleicht noch nicht mal 9/11, wo plötzlich Menschen, die vermeintlich Muslime sind, auch wenn sie vielleicht gar nicht gläubig sind, anders betrachtet worden sind von vornherein. Aber der eigentliche Kipppunkt war 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise, obwohl es ja überhaupt keine Krise gewesen ist, sondern es war eine Situation, in der sehr viele Migranten hier ankommen durften, weil das zugelassen worden ist für einen Augenblick. Und dann gab es aber eben diese anderen beiden zentralen Events, in Anführungsstrichen, nämlich der Krieg von Russland gegen die Ukraine und auf der anderen Seite eben die Attentate der Hamas und der Krieg jetzt, der dort stattfindet. Irgendwie hängt das miteinander zusammen, 2015, Ukraine und Gaza.
Ja, ich würde nicht nur von Wendepunkten sprechen. Ich glaube, es ist einfach eine lineale Entwicklung von den 70ern über die 80er. Asylkompromiss hatten wir da in 90, wo wirklich sehr viel unternommen wurde von der damaligen Regierung und auch vor allem der Opposition, dass die Einwanderung nach Deutschland möglichst unmöglich gemacht wird und wo wirklich nur noch politisches Asyl als einzige Möglichkeit blieb und die dann auch noch erschwert wurde. Und diese Entwicklung ging halt weiter. Und Sie sagten genau, 9/11, die Art und Weise veränderte, vor allem als Muslime konstruierte Menschen, also sowohl Menschen, die sich selbst als Muslime beschreiben oder MuslimInnen, als auch jene, die dazu gemacht werden, dass sich dieses Bild etwas geändert hat und der Islam und diese Muslime letztendlich gleich mit Bedrohung und Gewalt in Verbindung gebracht wurden. 2015 war das ja auch dann so, dass sehr viele Menschen aus vor allem islamisch geprägten Ländern hierher kamen. Was die Migration der Menschen aus der Ukraine betrifft, meines Erachtens wurden die nicht so aufgenommen wie die aus 2015, was auch meiner Meinung nach, ich glaube, das teilen viele auch, etwas damit zu tun hatte, dass sie halt keine Muslime waren, sondern letztendlich weiße christliche Menschen, die nach Deutschland kommen. Und die Zahlen waren ja auch laut höher, aber irgendwie fehlte dann die Schärfe in der Migrationsdiskussion, was ja auch gut ist. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin natürlich froh, dass Menschen, die vom Krieg fliehen, hier so aufgenommen werden, aber Sie merken schon einen gewissen Unterschied. Und
verstärkt das noch die Exklusionserfahrungen, die da eine Rolle spielen in der Emotionsgeschichte der Migration?
Ich denke schon. Weil es ist ja dann klar, dann denkt man, okay, die sind weiß und klar, wenn sie anders mal. Es gab diese eine Politikerin, ich habe leider ihren Namen vergessen, sie meinte halt, gut, bei den Ukrainerinnen muss man nicht erklären, wie die Waschmaschine funktioniert. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hatte mal eine richtig tolle Waschmaschine, ich musste auch erstmal rausfinden, wie die funktioniert. Also ich finde überhaupt dieser Spruch, der hat schon sehr viel gezeigt, dass man denkt, die wilden Muslime kommen jetzt und denen müssen wir erstmal erklären, was Sache ist. Aber hier, die Ukrainerinnen, die sind ja jetzt bei uns, sie sind weiß, sie sind christlich, denen muss man das nicht erklären.
Ja, und jetzt kommt noch eine weitere Zuschreibung dazu durch Gaza letztendlich. Nämlich automatisch entsteht in Deutschland eine Debatte über den muslimischen Antisemitismus.
Ja, ich habe gehofft, dass ich auf dieses Thema nicht komme, aber wenn Sie schon fragen, weil das ja wirklich sehr aufgeladen ist, die Debatte darüber. Aber da es ja mit zu meinen Forschungen gehört, möchte ich gerne auch darauf antworten. Und es ist ja so, dass diese Frage, ob es einen genuin muslimischen Antisemitismus gibt, ja schon lange herrscht. Also Anfang der 2000er war das ja auch schon so mit 9/11, mit der sogenannten Intifada, dass sich die Forschung auch zu Recht dafür interessierte, warum zum Beispiel vermehrt wahrgenommen wurde unter vor allem jungen Musliminnen, also vor allem junge muslimisch wahrgenommene Männer, dass dort sehr viel Antisemitismus geäußert wurde. Und dann gab es ja auch immer wieder auch immer vor dem Hintergrund neuerer Kriege und Konflikte im Nahost, dass auch auf Demonstrationen, wo junge arabische Menschen sich antisemitisch geäußert haben, dort war einfach die Frage, woher kommt dieser Antisemitismus, und deswegen hat sich die Forschung dafür interessiert. Die Politik hat sich, glaube ich, weniger wirklich dafür interessiert, was die Forschung sagt. Ich denke, der Politik hat es auch geholfen zu schauen, oh, es sind die Muslime, die schlagen nicht nur ihre Frauen, die sind ja auch antisemitischer als wir, und bestimmt haben sie einen eigenen Antisemitismus, das ist der muslimische Antisemitismus. Und ich muss Ihnen sagen, die Forschung ist sich nicht einig darüber, dass es wirklich einen genuinen Antisemitismus gibt, den man muslimisch nennen kann. Wenn wir von einem muslimischen Antisemitismus sprechen, von welchen Muslimen sprechen wir denn? Und was macht diesen Antisemitismus so muslimisch? Es gibt auch führende Historiker und Historikerinnen, die keine Tradition sehen. Also sozusagen historisch hat sich das nicht festgelegt, und historisch wurde es nicht zu dem, was hier in Europa dann letztendlich auch Antisemitismus war und auch zu all dem geführt hat, was wir ja schon alle kennen.
Überspitzt gesagt, schreiben Sie in Ihrem Buch, nicht mal in Ihrem Antisemitismus können Muslime deutsch sein bzw. zu Deutschland gehören.
Ja, das war etwas überspitzt. Ich habe auch gehofft, dass es jetzt nicht in der Radiosendung kommt, sodass ich wahrscheinlich ein paar Mails dazu kriege. Ja, sehen Sie, mein Problem ist, ob es um Antisemitismus ist oder wenn es um Sexismus geht, wird es erklärt durch den Islam. Also wenn ein junger Muslim in einem Schwimmbad sexuell übergriffig ist, was zu verurteilen ist, verstehen Sie mich bitte nicht falsch an dieser Stelle, dann wird es nicht erklärt, dass er...
Es geht nicht um die Tat, sondern es geht um die Erklärung.
Es geht um die Erklärung. Die Erklärung ist dann ein junger Muslim und ist in der Integration was schiefgelaufen. Wir wissen noch nicht mal, ob der wirklich gläubig ist und ob es der Islam war, der ihn dazu geführt hat, sexuell übergriffig zu werden. Und das gleiche Thema ist auch, wenn es um Femizide geht. Wenn es ein muslimischer Mann ist, dann wird dann darüber nachgedacht, ob es sozusagen diese Ehre ist, die im Islam ist. Es wird nicht darüber nachgedacht, dass es Misogynie ist, dass es patriarchalische Strukturen sind, die ihn dazu geführt haben, sondern die Idee ist immer Islam. Und das ist beim Antisemitismus ähnlich. Also ich sage nicht, dass es keinen Antisemitismus unter Muslimen gibt. Das wäre ja Quatsch. Also Antisemitismus ist ein gesellschaftliches Großproblem. Und wissen Sie, mein Problem ist, wenn wir denen ein Label geben wollen, dass es muslimisch ist und dass es anders ist.
Wie könnte denn eine Politik aussehen, die Geborgenheit stiftet für alle Menschen, die Sicherheit, soziale Anerkennung und Zugehörigkeit vermittelt? Wie könnte die denn aussehen?
Ich glaube, wenn die Regierung wirklich von Werten spricht, von europäischen Werten, oder von deutschen Werten, dann möchte ich gerne fragen, was diese Werte sind. Lassen wir mal die AfD mal beiseite. Das sind dann die Sprüche, die ich von den CDU-Männern höre. Und ich frage mich, ob das verantwortungsbewusstes Agieren ist. Ob diese Menschen darüber nachdenken, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn sie so reden. Und ob es dann dazu führt, dass die Menschen, die schon lange hier leben, in mehreren Generationen, ob die sich geborgen fühlen, wenn sie zwischendurch immer wieder erfahren, dass sie eigentlich anders sind, dass sie zum Beispiel Muslime sind. Denn nichts anderes hat die Rede von Herrn Habeck, dieses berühmte Video, was er meiner Meinung nach zu Recht auch aufgenommen hat, weil es darum ging, dass viele, viele Jüdinnen und Juden sich in Deutschland unwohl gefühlt haben und Angst hatten und sich in Zeit zurückversetzt hatten, was ich sehr bedauerlich finde. Und ich kann verstehen, dass Herr Habeck da reagieren wollte, um Sicherheitsgefühle herzustellen bei den Jüdinnen und Juden. Nur was hat er gemacht? Er hat sozusagen zu den Muslimen gesprochen, und zwar zu allen, und dass sie, wenn sie ihr Anspruch auf nicht diskriminiert werden, nicht konterkarieren wollen, letztendlich sich von Antisemitismus distanzieren. Und ich weiß gar nicht, ob ihm und seine Beraterinnen bewusst war, was er damit angerichtet hat. Denn ich glaube nicht, vielleicht hätte er das nicht gemacht, wenn die Zugehörigkeit und das Nicht-Diskriminiert-Werden als eine Art Gratifikation für gutes Benehmen gilt. Dann können wir aber auch nicht davon ausgehen, dass diese Menschen, die dann angesprochen werden, sich hier wohl, geborgen und zu Hause fühlen.
Ein langer Weg in eine Gesellschaft, in der sich Menschen, und zwar alle Menschen, geborgen fühlen. In Essay und Diskurs war das der Historiker Mohammad Zahangi. Sein Buch »Jahre der Angst, Momente der Hoffnung« ist kürzlich im Fischer Verlag erschienen.